Ich finde es sogar gefährlich, wenn man jetzt nicht anfängt, sich mit dem Thema Klimaanpassung endlich zu beschäftigen. Und ich glaube, wir haben viel zu spät damit angefangen. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir ähnlich wie beim Klimaschutz, und das wäre wirklich verheerend, weil man muss immer daran denken, Klimaanpassung hört sich so nett an, aber da hängen Menschenleben dran. Ne? Da geht es wirklich um Leib und Leben. Und da geht es um deine Schwester, um deine Oma, um deine Mutter und auch irgendwann ums eigene Leben. Damit ist wirklich nicht zu spaßen. Und da kann man nicht sagen, wow, ja, wir warten jetzt mal doch, ob wir das 1,5 Grad Ziel schaffen und danach sprechen wir mal wieder so. Das wäre fahrlässig, würde ich sagen. Und ich würde sagen, es ist schon jetzt teilweise fahrlässig, dass wir kein Klimaanpassungsgesetz immer noch nicht haben in Deutschland.
Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
Mein Name ist David Wortmann. Im Januar habe ich bereits mit ihrer Mitautorin Annika Jöris zu ihrem gemeinsamen Buch Klimaschmutzlobby ein Let's Talk Change Gespräch geführt. Nun habe ich mich mit der anderen Hälfte dieses Erfolgsautoren-Duos verabredet, Susanne Götze. Gemeinsam mit Annika Jöris hat sie gerade ein neues Buch vorgelegt, Klima außer Kontrolle im Piper Verlag. Der NDR hat es bereits als eines der drei besten Sachbücher des Jahres ausgezeichnet. Für mich ist es so etwas wie die Fortsetzung ihres Buches Klimaschmutzlobby, in dem sie ja recherchiert haben, wie über Jahrzehnte durch Lobbyismus der fossilen Energiewirtschaft, der Klimaschutz und die Energiewende Richtung erneuerbare Energien blockiert worden sind. Und nun in ihrem neuen Buch schauen beide Autorinnen etwas genauer hin, worauf wir uns als Gesellschaft in unseren Städten und unseren Wohnorten jetzt einstellen müssen, wenn nun aufgrund des verschleppten Klimaschutzes die Klimakrise voll zuschlägt. Viel Spaß. Hallo Susanne, grüße dich.
Hallo, schönen guten Tag, hallo.
Ich habe ja Anfang diesen Jahres schon mit deiner Mitautorin Annika Jöris zusammengesessen, hier bei Let's Talk Change. Und wir haben damals über euer letztes Buch gesprochen, nämlich die Klimaschmutzlobby, was im Übrigen auch sehr zu empfehlen ist und auch der Podcast natürlich auch gerne nochmal zum Nachhören auf allen Plattformen da ist. Ihr habt damals mehr oder weniger darüber geschrieben, wie erfolgreich fast ausschließlich die fossile Energielobby war, um die Energiewende Richtung erneuerbare Energien und natürlich auch, wie erfolgreich sie war, gegen den Klimaschutz zu agieren und beide Prozesse im Prinzip wirklich sehr, sehr stark zu verlangsamen. Jetzt habt ihr beide ein neues Buch vorgelegt, nämlich Klima außer Kontrolle, Fluten, Stürme, Hitze, wie sich Deutschland schützen muss. Ich habe das Buch so gelesen, dass es im Prinzip eigentlich so eine Art Bestandsaufnahme ist, der Quittung dieser Klimaschmutzlobby, also all das, was sie uns jetzt eingebrockt haben. War das die Intention?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also eigentlich war es nicht die Intention, aber auf jeden Fall ist es so, dass das Buch an vielen Stellen an unser letztes Buch anschließt. Das ist auf jeden Fall richtig. Was wir jetzt beschreiben, ist genau das. Also wir erleben jetzt die ersten Folgen, kommen so ein bisschen die Rechnung von dem jetzt auch langsam in Deutschland, von den Sachen, die wir versäumt haben, einfach die letzten 50 Jahre. Also wir haben ja sehr lange sehr wenig Klimaschutz betrieben, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und man könnte sagen, dass wir jetzt natürlich die erste Rechnung jetzt dafür bekommen und dass sich natürlich das leider mit allen sonstigen Krisen noch aufdoppelt. Und das ist so ein bisschen das Drama, in dem wir uns jetzt gerade befinden, würde ich sagen. Und was uns aber wichtig war in dem Buch, ist zu zeigen, dass Folgen des Klimawandels, die wirklich vor ein paar Jahren für viele Deutsche hier noch sehr abstrakt waren und alles ist immer in Bangladesch passiert und in Afrika und in Indien. Und wir wollten halt zeigen, nach diesem Sommer muss man das eigentlich gar nicht mehr so sagen, dass der Klimawandel auch hier angekommen ist, beziehungsweise die Folgen des Klimawandels wir hier auch in Deutschland jetzt spüren. Das ist erstmal das Erste, was wir zeigen wollten. Ja, es geht auch uns was an und es geht jeden Einzelnen hier in Deutschland etwas an, weil jeder Einzelne sich auch vor diesen Folgen schützen muss. Und die Folgen sind keinesfalls harmlos. Und wir haben dann so eine Bestandsaufnahme gemacht, mit welchen Folgen des Klimawandels müssen wir denn so rechnen. Und dann haben wir geguckt, okay, wie gut sind wir eigentlich davor geschützt?
Aber dann fangen wir noch mit dem ersten Punkt mal an, damit wir das mal so ein bisschen konkreter auch fassen können. Also auf was müssen wir uns denn vorbereiten? Also wir verlassen ja zunehmend den 1,5 Grad Pfad. Du bist ja auch bald wieder auf der COP in Ägypten, um genau darüber zu sprechen und darüber auch mehr zu erfahren. Aber was passiert denn jetzt in Deutschland? Worauf müssen wir uns jetzt schon einstellen?
Genau, wir haben uns die verschiedenen Gefahren angeschaut, die jeweils wieder ganz unterschiedliche Konsequenzen für unser alltägliches Leben haben. Ich fange mal mit der größten und nach diesem Sommer auch bekanntesten Gefahr an. Das sind Hitzewellen und steigende Temperaturen. Wir müssen uns halt auf heißere Sommer einstellen und auf größere Hitzeperioden. Und da kann man wieder sehen, das ist quasi das, was passiert. Also die Temperaturen steigen. Das ist quasi eine direkte Folge des Klimawandels. sagen Klimaforscher. Und diese Hitzeperioden, das heißt, dass in längerer Zeit höhere Temperaturen stattfinden, also beispielsweise, wenn wir wochenlang anhaltend über 30 Grad haben oder dass so eine Sommer werden irgendwann Normalität werden. Das ist zum Beispiel eine Sache. Und wir haben dann gefragt, okay, was passiert denn, wenn das passiert? Was bedeutet das für unser Leben? Das ist die eigentliche Frage, die wir stellen. Also diese Folgen, die sind beobachtet und die haben auch andere schon aufgeschrieben. Aber wir haben halt geschaut, okay, wenn wir mehr Hitzetage haben, wenn es heißer wird in den Sommern in Deutschland beispielsweise, was bedeutet das für unser Leben?
Jetzt fahren ja einige in Urlaub, um 30 Grad zu haben und würden dann sagen, gut, so diese 30 Grad, die machen ja eigentlich gar nicht so den großen Unterschied. Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen konkreter fassen. Also was heißt das denn eigentlich zum Beispiel für die Landwirtschaft? Für das Leben in den Städten, für ältere Bevölkerungsgruppen.
Eine Klimaforscherin, die wir interviewt haben, hat das sehr, sehr schön gesagt. Sie meinte, ja, unsere Infrastruktur und unser Leben in Deutschland, unsere Infrastruktur generell, die wir haben, wurde im 20. Jahrhundert aufgebaut und in Zeiten, wo wir noch nicht so mit den Folgen des Klimawandels zu tun hatten. Und jetzt im 21. Jahrhundert ist diese Infrastruktur nicht mehr zeitgemäß. Und das hat so ein bisschen getroffen. Und wenn wir jetzt bei der Hitze bleiben, also es gibt ja noch viele andere Folgen, die ich jetzt nicht angesprochen habe, beispielsweise Starkregen ist ja eine ganz wichtige Sache und Stürme und Überschwemmungen. Also solche Geschichten spielen auch eine große Rolle. Wenn wir uns diese Extremwetterereignisse anschauen und schauen, okay, wie ist unsere Infrastruktur darauf vorbereitet, dann können wir sagen, die Infrastruktur ist veraltet. Und das haben wir versucht, in verschiedenen Kapiteln darzustellen. Wenn wir zum Beispiel Krankenhäuser nehmen, ne? Also sind Krankenhäuser in einem Extremfall, also wenn ein Extremwetter passiert, sind die darauf vorbereitet, ne? Auf diesen Katastrophenfall. Und da haben wir beispielsweise recherchiert, dass viele Krankenhäuser nach dem Kalten Krieg ihre Notstromaggregate abgeschafft haben beziehungsweise verringert haben. Das ist einfach alle eines Stromausfalls, einfach nicht Plan B gibt, sage ich mal. Ne? Viele Krankenhäuser haben überhaupt keine Klimaanlagen, beziehungsweise wenn nur, dann auf Intensivstationen. Die Ärzte haben uns gesagt, ja, das Einzige, was sie tun können, wenn es so heiß wird und irgendwann heizt sich auch so ein Krankenhaus auf nach, sage ich mal, einer Woche Hitze über 30 Grad, dann können sie nichts anderes machen, als den Leuten irgendwie ihr Hemdchen ausziehen. Ne? Also, und das sind ja vulnerable Gruppen, die dort in Krankenhäusern sind. Ähnlich sieht es mit Altenheimen aus. Ne? Wie gut sind Altenheimen gegen so eine Hitzewelle geschützt? Und da muss man auch wieder sagen, diese Hitzewelle hat direkte Auswirkungen auf die Gesundheit von alten und schwachen Menschen. Und das ist nicht nur hier in Deutschland so, das ist natürlich überall auf der Welt so. Und es ist natürlich so, dass wir hier an bestimmten Temperaturlevel natürlich auch gewöhnt sind. Ne? Wenn wir dauerhaft in Indien leben würden, dann würden wir zwar uns an ein anderes Temperaturlevel irgendwann gewöhnen, aber auch dort sterben die Leute an Hitze natürlich. Also das heißt an Herzinfarkten und an Kreislaufzusammenbrüchen. Und auch dort sind die Temperaturen ja am Steigen. Also das heißt, die haben das gleiche Problem wie wir, nur noch auf einem anderen Level. Und das heißt, also wir hier müssen uns umstellen. Ne? Also wir müssen unsere Infrastruktur und auch unser Gesundheitssystem beispielsweise auf diese Hitzewellen vorbereiten. Und da haben wir halt gesehen, dass es da relativ wenig Ansätze. Es gibt sehr viele Appelle und es gibt sehr viele schöne bunte Broschüren und sehr viele Konzepte. Aber leider gibt es noch sehr, sehr, also viel zu wenig konkrete Umsetzung vor Ort. Und das ist eigentlich, was bei Klimaanpassung heißt, es ja offiziell passieren muss. Also da helfen wenig warme Worte oder kalte Worte in dem Fall, sondern es muss vor Ort, müssen konkrete Sachen passieren. Ich sag mal ein, zwei konkrete Sachen, also zum Beispiel Einbauen von Klimaanlagen in Krankenhäusern, das finde ich das A. Und also wenn ich irgendwann in 30 Jahren alt bin und krank bin und ich liege in so einem Krankenhaus und es hat sich aufgeheizt irgendwie nach 2 Wochen Hitzewelle, dann kann sein, dass ich da an einem Herzinfarkt in diesem Krankenhaus sterbe, weil es da eben keine Kühlung gibt. Ne? Oder Altenheime. Wenn meine Mutter jetzt irgendwann ins Altenheim kommt, was wir hoffen, dass nicht so schnell passiert, aber ne, dann möchte ich, dass die dort, wenn so eine Hitzewelle ist, geschützt ist. Und nicht, wenn sie herzkrank ist, dort in ihrem Zimmer sitzt und dann kann man nur das Fenster aufmachen oder muss man zumachen, wenn es heiß ist, je nach dem, ne? Weil es eben keine Sonnensegel und auch eventuell keine Klimaanlagen oder keine schattigen Bäume, keine Parks drumherum gibt und dann Luftverschmutzung kommt dazu etc. Also an so eine Sachen müssen wir denken. Wir müssen erstmal, wenn man wirklich davon, auch von Hitze beispielsweise aus, wirklich auch an die vulnerabelsten Gruppen denken.
Und du hast es ja gerade auch schon angesprochen, es ist ja nicht nur Hitze in den Städten, was sich als Dürre dann beispielsweise auch in der Landwirtschaft auswirkt, aber es sind ja auch Überschwemmungen. Das Beispiel Ahrtal haben, glaube ich, inzwischen ja auch viele präsent, wo ja auch ganz klar die durch das Verbauen dieser Dörfer und Städte in Deutschland, die an den nahen Flüssen gelegen sind, wir auch feststellen, dass einfach Überschwemmungen und Wasser nicht so schnell ablaufen kann, wie es eigentlich ablaufen sollte. Wie erklärst du dir das denn, dass dort so wenig in der Vergangenheit drauf geachtet worden ist, einfach einfach, weil man schlichtweg das nicht antizipiert hat, dass man sich darauf einstellen müsste? Oder hat da doch nochmal so ein anderer Verdrängungsmechanismus stattgefunden?
Genau, wir haben uns genau diese Frage auch im Buch gestellt und haben uns von verschiedenen Seiten dem genähert. Also einmal haben wir uns gefragt, wieso hinken da eigentlich Institutionen und Politik so weit hinterher? Und das nächste ist, warum verdrängen Menschen solche Katastrophenereignisse? Und bei den Menschen ist es beispielsweise, haben wir auch mit Psychologen gesprochen und mit Historikern. Es war sehr, sehr interessant zu schauen. Und die haben gesagt, der Mensch generell hat immer ein Problem mit Resilienz gehabt. Also Menschen sind an sich, reagieren die am schnellsten, wenn die Gefahr vor der Tür steht. Aber sie haben ein Problem, sich längerfristig auf Sachen einzustellen. Das war schon immer in der Geschichte so. Und es gibt Beispiele, wo Leute versucht haben, Resilienz zu bauen, beispielsweise Städte oder sicher zu machen etc. Aber grundsätzlich ist es so, dass meistens passiert eine Katastrophe, daraus lernen Menschen, aber nach ein paar Jahrzehnten ist es meistens schon wieder vergessen. Und das ist die sogenannte Katastrophenvergessenheit. Das ist auch so ein fachlicher Ausdruck, den uns ein Historiker gesagt hat.
Hochwasserdemenz, glaube ich, ne? Das war so ein Begriff.
Genau, ist auch so ein schöner Begriff. Also das ist die eine Sache, dass wir Probleme haben, resilient zu handeln. Auf der anderen Seite denke ich immer, bei anderen Sachen haben wir das eigentlich nicht. Also wir sind auch zivilisatorisch, haben wir uns ja entwickelt. Und ich frage das Publikum dann immer, sie haben doch sicher alle eine Krankenversicherung und sie haben auch eine Rentenversicherung. Und ich habe natürlich auch eine Kranken- und eine Rentenversicherung. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jemals Rente bekommen werde. Vielleicht sterbe ich ja vorher, ne? Oder weiß ich, ob es dann auch überhaupt Rente gibt, wenn ich mehr Rente bekomme. Und auch bei der Krankenversicherung ist ja alles jeden Monat. Vielleicht wäre ich nie krank, ne? Ich bezahle aber trotzdem die Krankenversicherung, weil ich denke, im Falle das zahlt dann wer und dann habe ich Schutz. Ähnlich ist das aber, wieso denken wir in der Klimavorsorge nicht so? Ne? Wieso denken wir so, ach, ne, das Extremwetter wird mich schon nicht treffen, ach, die Hitze wird schon nicht so schlimm, ach, und der Starkregen geht bestimmt in der Nachbargemeinde runter und nicht hier in meinem Dorf. Also da haben wir diesen Verdrängungsmechanismus und deswegen denke ich mir, das ist so die andere Seite. Klar, es gibt Katastrophenvergessenheit, aber eigentlich leben wir ja in Deutschland in so einer Sicherheitsgesellschaft. Also wir wollen das ja eigentlich alle total sicher und haben 1000 Versicherungen und versuchen uns irgendwie immer gegen den Fall X zu schützen und deswegen ist es eigentlich noch unverständlicher, dass das bis jetzt noch nicht so richtig angekommen ist. So, das ist die eine Seite und die andere Seite sind Verwaltung und Politik. Und da war es sehr interessant zu beobachten, dass es schon sehr viele Stellen, also erstmal gibt es in der Wissenschaft natürlich wahnsinnig fortschrittliche Berichte und Studien und super schlaue Berichte, die das alles, was wir geschrieben haben, auch wissenschaftlich schon mal aufgearbeitet haben und auf jeden Fall in bestimmten Richtungen das schon mal durchbuchstabiert haben. Und das übernehmen teilweise Ämter wie das Umweltbundesamt beispielsweise. Das sind so Bundesstellen, die wahnsinnig progressiv sind. Und wenn man sich deren Risikoanalysen die haben auch Risikoanalysen zur Klimaanpassung in Deutschland gemacht, wenn man sich die durchliest, denkt man einfach, oh, naja, das ist doch alles bekannt. Dann weiß man ja alles, ne? Ist doch super. Dann wird das ja jetzt auch umgesetzt, ne? Und genau das ist der Denkfehler. Also wir haben diese ganzen schönen Broschüren, teilweise sogar haben Städte sogar Anpassungspläne, wo das alles wunderbar drinsteht. Aber leider ist es eben dieser Schritt von der Risikoanalyse, die auf dem Papier steht oder von der bunten Broschüre in die reale Welt, dieser Schritt ist einfach leider, ja, sehr, also dieser Schritt ist sehr groß und in vielen Fällen noch nicht passiert.
Habt ihr denn auch Positivbeispiele gesehen, also von Kommunen, möglicherweise auch von Betrieben oder anderen Organisationseinheiten, die tatsächlich auch Klimakrisenpläne haben und sich entsprechend vorgesorgt haben? Oder gibt es das einfach schlichtweg nicht?
Doch, es gibt es schon und es gibt auch Kommunen und Gemeinden, die das schon versuchen. Also meist sind das sogenannte Klimaschutzmanager oder Klimaanpassungsmanager. Also es gibt beides. Manchmal sind sie auch in einer Person. Einige Kommunen haben diese Klimaschutzmanager bereits eingestellt, aber das Problem ist es immer so ein Mensch in einer Kommune oder Gemeinde, der dann für Klimaschutz oder Anpassung zuständig ist. Und der kämpft dann meistens gegen die gesamte Verwaltung, also gegen so ein bisschen gegen Windmühlen teilweise. Aber diese Leute sind meistens die, die diese Gedanken von Resilienz, Prävention, Vorsorge und Klimaschutz in die Kommune und die Verwaltung hineintragen. Das Problem ist halt, dass sie oft mit sehr wenig Geld ausgestattet sind, dass sie oft nicht über die Budgets entscheiden können. Und das haben sie uns selber erzählt. Das erzählen wir jetzt nicht einfach so, sondern wir haben einen sehr eingehenden Dialog mit diesen Leuten geführt und die haben uns halt ganz viele Beispiele gesagt, wo sie meinten, wir sind willens und es gibt auch Teile der Verwaltung, die auch willens sind. Aber entweder sind es arme Kommunen, da kommen wir auch zum Klimagerechtigkeitsproblem, was wir vielleicht auch nochmal diskutieren können, was bei der Anpassung eine große Rolle spielt. Also arme Kommunen, die kein Geld, einfach wirklich kein Geld dafür haben. Oder es sind reichere Kommunen, die ihr Geld lieber für was anderes ausgeben. Oder, das haben wir auch zum Beispiel gehabt, ich glaube, das war in Halle gewesen, da hatten wir uns mit der Klimaschutzmanagerin unterhalten. Die meinte, sie haben halt versucht, eine autofreie Innenstadt anzustoßen und haben dann Umfragen gemacht und haben versucht, die Anwohner zu überzeugen. Und die Anwohner wollten aber einfach schlicht nicht, ne? Also es gibt gibt natürlich auch in der Bevölkerung Vorbehalte gegen Veränderungen und das schreiben wir auch so ein bisschen im Buch, also nicht nur Katastrophenvergessenheit oder nicht sehen wollen, sondern auch die Angst vor Veränderungen. Und das, was wir wirklich festgestellt haben in dem Buch ist, wenn wir uns wirklich, wirklich anpassen wollen an die Klimakrise, dann müssen wir uns verdammt viel verändern.
Ist denn weitestgehend bekannt, was theoretisch gemacht werden müsste? Also wie unsere Kommunen umgebaut werden müssen? Du hast ja von 1, 2 Studien ja schon jetzt gesprochen, aber ist denn weitestgehend bekannt, wie gesagt, was gemacht werden muss?
Absolut. Also ich glaube, das ist ähnlich wie beim Klimaschutz. Da war es ja auch schon sehr lange bekannt, was wir machen müssen, nämlich CO2 runter, fossile Ressourcen im Boden lassen. Nein, aber grundsätzlich ist es so, genau, es ist eigentlich alles bekannt. Was das Schwierige ist an der Klimaanpassung, und das unterscheidet sich so ein bisschen vielleicht auch vom Klimaschutz, ist, dass wir nicht eine Pauschallösung auf alle Kommunen überstülpen können, ne? Sondern natürlich sind die Risiken von diesen Extremwettern, die ja als Folgen von Klimakrisen uns jetzt bedrohen, lokal unterschiedlich. Also die Folgen sind lokal unterschiedlich. Also das ist ein riesiger Unterschied, ob ich in Alpen irgendwie eine Kommune bin oder am Alpenrand oder irgendwie an der Küste oder ob ich eine Großstadt bin oder ein Dorf irgendwie in der Magdeburger Börde. Also das hängt alles von diesen lokalen Faktoren ab. Also bin ich im Gebirge, bin ich an einem Fluss, habe ich einen sandigen Boden, habe ich Landwirtschaft nebenan, habe ich einen Wald nebenan. Von so ganz unterschiedlichen Faktoren hängt das ab und noch viel mehr Details im Endeffekt. Also welche Hügel gibt es, also welche Infrastruktur habe ich? Ist die schon halbwegs angenähert? Habe ich ein Rückhaltebecken? Habe ich eine Kanalisation, die ausreicht, um diese Wassermengen aufzunehmen? Es sind wirklich auch ganz spezifische technische Daten, die ich da erheben muss pro Kommune, um zu wissen, welchen Risiken ich wie begegnen kann. Und wir hatten beispielsweise gesprochen, das war wirklich ganz spannend, also mit Abwasser- und Wasserexperten von so einem Verein. Also es sind Leute, die teilweise auch in Behörden arbeiten, aber nebenbei sind das Wasserexperten, die Kommunen auch beraten, wie sie sich zum Beispiel gegen Starkregen und Überschwemmung schützen. Und die ziehen von Kommune zu Kommune, wenn die Kommunen wollen. Und die Kommunen müssen so eine Art Gebühr bezahlen. Und dann machen diese Experten eine Risikoanalyse zum Risiko über Überschwemmung beispielsweise oder Starkregen und sagen der Kommune dann, ja, das und das und das müsstet ihr tun. Das kann anfangen mit höhere Bordsteine, damit das Wasser nicht in die Keller fließt, bis hin, weiß ich nicht, das Rathaus braucht druckfeste Türen oder eine Fäkalienhebeanlage oder, weiß ich nicht, das Maisfeld nebenan kann kein Wasser aufnehmen, vielleicht sollte man was anderes anpflanzen, ja, bis hin zu Deichen etc. Also das sind so alles so Sachen, die dir dann auflisten und die meinten zu uns meistens, also die Kommunen, die es machen, sind ja schon willig, sich darauf einzulassen, auf so ein Audit, aber meistens sagen die danach, boah, das sind so eine Kosten, die können wir nicht stemmen und wenn, dann wird dann nur ein absolutes Minimum gemacht.
Jetzt hatte die Annika mich ja auch zu eurem Buch interviewt und ich konnte so ein bisschen meine Eindrücke schildern, zumindest von vor 20 Jahren, als ich selber mit dem ganzen Thema Energiewende und Klimaschutz eingestiegen bin, damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. Ihr habt es ja auch in eurem Buch so beschrieben, war ich bei den Abgeordneten Hermann Scher und Hans-Josef Fell. Und damals war unser Eindruck gewesen, doch nicht zu viel über das Thema Klimaanpassung zu sprechen. Denn wir wollten nicht, dass der Eindruck entsteht, jetzt, wo wir doch eigentlich eine Anpassung machen könnten und auch mit bestimmten Vorsichtsmaßnahmen und Technologien, dann können wir uns doch eigentlich zurücklehnen und brauchen eigentlich gar nicht so stark uns um den Klimaschutz als eigentliches denn kümmern. Jetzt sind wir natürlich 20 Jahre weiter. Die Energiewende hat ja trotzdem zum Teil stattgefunden. Es hat ja auch zum Teil Klimaschutz stattgefunden. Wir haben Paris. Es ist ja nicht so, dass jetzt nichts passiert wäre, aber wir wissen natürlich alle, dass noch nicht ausreichend passiert ist. Ist dieses Argument denn immer noch valide? Würdest du sagen, man muss trotzdem sehr vorsichtig sein mit dem Thema Klimaanpassung, um jetzt nicht der falschen Adressatengruppe trotzdem noch das Argument an die Hand zu geben, ja, wir können uns einfach anpassen, das müsste doch reichen.
Auf keinen Fall. Also ich finde es sogar gefährlich, wenn man jetzt nicht anfängt, sich mit dem Thema Klimaanpassung endlich zu beschäftigen. Und ich glaube, wir haben viel zu spät damit angefangen. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir ähnlich wie beim Klimaschutz, und das wäre wirklich verheerend, weil man muss immer dran denken, Klimaanpassung hört sich so nett an, aber da hängen Menschenleben dran. Ne? Da geht es wirklich um Leib und Leben und da geht es um deine Schwester, um deine Oma, um deine Mutter und auch irgendwann ums eigene Leben. Damit ist wirklich nicht zu spaßen und da kann man nicht sagen, wow, ja, wir warten jetzt mal doch, ob wir das 1,5 Grad Ziel schaffen und danach sprechen wir mal wieder so. Das wäre fahrlässig, würde ich sagen. Und ich würde sagen, es ist schon jetzt teilweise fahrlässig, dass wir kein Klimaanpassungsgesetz immer noch nicht haben in Deutschland. Ne? So, das ist die eine Seite. Das nächste ist natürlich, historisch ist es verständlich gewesen. Also ich kann auf jeden Fall zumindest den Part der Klimabewegung verstehen, die so lange nicht darüber reden wollten, weil es natürlich erstmal darum ging, überhaupt zu verhindern, dass sich so viel CO2 in der Atmosphäre sammelt, dass wir überhaupt diese furchtbaren Folgen von der Klimakrise hier spüren müssen, ne? Und dass es auch so schnell kommt etc. Also das war auch alles so in dem Detail, sage ich mal, nicht abzusehen. Und deswegen kann man, also wenn man überhaupt Vorwürfe machen will, würde, dann würde ich immer denjenigen, die den Vorwurf machen, die Klimaschutz verhindert haben. Das ist das Erste. Natürlich ist da am Ende nicht die Klimabewegung dran schuld. Aber im Grunde ist es schon so, ja, die AfD beispielsweise, die eine reine Klimaleugnerpartei ist, die hatte alles, was Klimaschutz ist, immer abgelehnt. Und das Einzige, was sie bei Klimapolitik mal angenommen haben, war ein Klimaanpassungsfonds. Also sie hatten mal vor 2-3 Jahren so ein paar Anträge gemacht und gesagt, nee, alles Quatsch und so. Ja, aber wenn es dann doch irgendwelche Folgen geben sollte, die irgendwie schlimm sind, dann kann man die ja irgendwie abfedern, und haben gesagt, das Einzige, was sie machen würden, wäre halt Klimaanpassungsfonds. Und das zeigt halt das, was du gerade gesagt hast. Also wenn überhaupt, dann sagen die Rechten halt, okay, naja, wir können uns doch dann irgendwie anpassen, und aus dem Grund hat man es nicht gemacht. Aber das ist auch wie bei vielen anderen Themen mit den Rechten so, wenn man immer dann genau das Gegenteil davon macht, was sie sagen, ist es auch nicht die Lösung, sondern man soll überhaupt nicht auf das Narrativ einsteigen, ne? Weil es natürlich totaler Schwachsinn ist, zu sagen, ja, wir lassen es jetzt mal richtig schlimm kommen und dann hauen wir irgendwie ein paar Milliarden raus und schützen uns dann irgendwie. Das ist natürlich absolut unsinnig. Vor allem, wenn man das auf der globalen Skala sieht. Also ich glaube, ja, nicht in den kühnsten Träumen könnte sich wahrscheinlich ausmalen, was eine 3- oder 4-Grad-Welt bedeutet, ne? Und da sind auch so ein bisschen diese Grenzen der Anpassung, wovor wir auch waren in dem Buch, weil das eine ist, jetzt haben wir vielleicht noch Möglichkeiten, uns anzupassen. Also bei den Folgen, die wir jetzt sehen, ne? Aber wenn wir perspektivisch schauen, vielleicht in 50, 60 Jahren, gibt es irgendwann wirklich Grenzen. Also man kann die Deiche nicht unendlich hochbauen. Und man kann nicht so viel Land freiräumen, dass keiner mehr von Überschwemmungen und Starkregen betroffen ist. Und auch bei Stürmen kann man nur begrenzt irgendwas tun, ne? Also wir haben es jetzt in Florida gerade gesehen. Da gibt es einfach Grenzen. Und auch bei Hitze gibt es Grenzen, ne? Also was den Stromverbrauch angeht, man kann nicht überall Klimaanlagen ohne Ende einbauen und so, ne? Und auch bei Landwirtschaft war es ganz heftig in dem Kapitel, was wir da beschreiben, dass uns wirklich auch Leute vom Julius-Kühne-Institut gesagt haben, ab einem bestimmten Grad von Hitze und Dürre, die wir haben werden in Deutschland, kann man bestimmte Arten überhaupt nicht mehr anbauen. Also die kommen dann einfach nicht mehr, ne? Also alles so Kartoffeln, Weizen und so, das wird alles schwierig. Und wenn wir dann noch eine Wasserkrise haben, so, und dann haben wir auch noch eine Ernährungskrise. Und das sind dann so multiple Krisen, und das kann niemand mehr unter Kontrolle bekommen, ne? Und auch nicht, wenn man dann das Bewusstsein hat, okay, jetzt wissen wir müssen uns anpassen, wir versuchen alles zu tun, irgendwann gibt es Grenzen. Und schon aus diesem Grund, wenn man es nur so egozentristisch deutsch denkt, schon aus diesem Grund muss man Klimaschutz und Anpassung gemeinsam machen. Und natürlich so versuchen, so viel wie möglich Klimaschutz, um zu verhindern, dass man sich halt mehr anpassen muss. Aber auch global gesehen wäre es ja fahrlässig zu sagen, ja, wir können uns ja hier schützen und ob die in Bangladesch absaufen oder nicht, ist mir eigentlich egal, ne? Also das ist moralisch wie politisch, auch wenn wir an Migrantinnen und Migranten denken etc., ist das absolut fahrlässiges Denken.
Kira Fink hat dazu ja auch gerade ein Buch vorgelegt, die Sturmnomaden, in der sie ja schon beschreibt, dass große Teile der Weltbevölkerung sich jetzt schon auf den Weg machen müssen, um schlussendlich ja neue Gebiete zu finden, in denen sie leben können.
Ein sehr gutes Buch, kann ich empfehlen.
Ein sehr gutes Buch, absolut. Und Kira war hier ja auch schon zu Gast und wir haben das auch schon sehr ausführlich besprochen, das Thema. Was ist denn jetzt konkret zu tun? Also ihr habt ja auch, ihr beschreibt ja nicht nur das Problem, sondern schreibt ja auch ganz konkret, was jetzt getan werden muss, außer natürlich jetzt Pläne zu entwickeln. Aber vielleicht kannst du da mal so ein paar Beispiele geben, um das ein bisschen konkreter mal zu fassen. Was jetzt die Politik, die Kommunen und die Akteure jetzt tatsächlich heute schon unternehmen sollten, damit sie eben nicht in 50, 60 Jahren in eine Situation geraten, wo wir uns eigentlich nur noch zurückziehen müssen.
Ja, also ich denke genau, es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt den Bund, es gibt die Gemeinden und Kommunen, natürlich die Verwaltung und es gibt aber auch uns. Also es gibt diese 3-4 Sachen, wo ich jeweils kurz, also natürlich im Buch steht das alles viel ausführlicher, aber grob umrissen ist es.
Und unser Gespräch soll ja auch nicht die Lektüre des Gesprächs auch ersetzen, ne?
Genau. Aber grob gesprochen ist so, wir haben festgestellt, es gibt schon ein Föderalismusproblem. Das heißt, es ist ähnlich ein bisschen wie im Klimaschutz. Dadurch, dass wir so ein föderales System haben, ist es so, dass wir einen bürokratischen Klein-Klein uns verlieren. Also das heißt, es müsste mal ein Bundesanpassungsgesetz geben, was regelt, wer wie was an Anpassung machen muss und welche Budgets damit verbunden sind. Was wir jetzt haben, ist so ein Förderantrags-Klein-Klein, was an verschiedenen Ministerien dranhängt, also vor allem am Umweltministerium, wo Kommunen sich irgendwie bewerben können, irgendwie um Sonnensegel und um ja so kleinere Maßnahmen zur Klimaanpassung, aber die müssen immer wieder irgendwie Anträge stellen und die haben uns auch persönlich gesagt, dass das bürokratisch, entweder haben sie gar nicht die Leute, diese Anträge zu stellen, oder ja, für so 1-2 Projekte lohnt es sich für dich gar nicht. Also wenn, dann muss man jetzt wirklich großflächig anfangen, diese Klima-Audits zu machen, also diese Risikoanalysen von Kommunen, damit die erstmal überhaupt wissen, wo sie stehen, ne? Also das wäre erstmal das Erste, was nötig ist, und dass nicht nur die Kommunen, die irgendwie ein bisschen Geld Geld haben oder schlaue Leute sitzen haben, beispielsweise diese Starkregenanalysen machen lassen, sondern irgendwie, dass alle flächendeckend das machen müssen. Weil ansonsten haben wir nämlich das Problem, dass Kommunen, die viel Geld haben, können irgendwann oder werden irgendwann sehr gut sich schützen, also werden dafür sorgen, dass sehr viele Bäume sind, Schatzplätze, Parks entsiegelt wird, dass ihre Kanalisation für größere Wassermengen ausgestattet ist, dass sie Rückhaltebecken haben, etc. pp. Also, dass man quasi Lebensraum hat, der lebenswert ist. Ne? Und wenn Sturm, Hochwasser oder Hitze kommt, dass man da auch noch ganz gut leben kann. Da werden dann aber wahrscheinlich Leute leben, die einfach mehr Geld haben. Und was ist dann aber mit den Kommunen, die schon heute wenig Geld haben, ne? Wo schon jetzt schon auch sozial Schwache leben oder wo es in Teilen Deutschlands, wo es einfach nicht das Geld gibt. Ne? Das kann auch nicht sein, dass die benachteiligt sind. Und das wäre dann nämlich auch im Grunde auch gegen das Grundgesetz. Also das heißt, man muss es in so einem Bundesanpassungsgesetz erstmal anfassen, alles. So, und dann muss man es weiter runter buchstabieren. Und ich hatte ja schon gesprochen von diesen Klimaanpassungsmanagerinnen und Managern. Und ehrlich gesagt, finde ich das eine super Idee. Und die müssen einfach A, mehr werden in Verwaltungen. Also das heißt, es muss mehr von ihnen geben, die diese Ideen da reintragen. Und sie müssen mehr Macht bekommen. Also sie müssen auch ein Budget bekommen, über das sie entscheiden können. Und vor allem müssen sie längere Verträge haben. Also teilweise haben die befristete Verträge. Und das ist wirklich, also ist jetzt nicht so ein klein Problem, sondern wenn ich irgendwie so einen Vierjahresvertrag habe, dann wissen alle anderen, okay, die Götze ist irgendwie da 4 Jahre da und dann ist wieder weg. Und ja, was habe ich dann von Einfluss? Ne? Aber wenn ich da irgendwie einen längerfristigen Vertrag habe und wirklich fest verankert bin in dieser Verwaltung, dann kann ich da viel mehr anstellen und dann kann ich auch wirklich Netzwerke bauen und dann kann ich anfangen, wirklich Politik zu machen. So, das ist so auf der Gemeindeebene, was wichtig ist. Und jetzt komme ich vielleicht noch zu unseren eigenen. Was können wir selber machen? Und da haben wir sehr, sehr viele Beispiele im Buch. Ich appelliere wirklich an alle und jeden, sich umzuschauen, wo lebe ich? Also lebe ich in einer Mietwohnung, in einem Einfamilienhaus? In welchem Stadtteil wohne ich? Im Gebirge? Ist ein Fluss in der Nähe? Das sind alles Faktoren, die ich mir anschauen muss, auch im Sinne meiner Familie, um die zu schützen, nicht nur mich selber. Da würde ich dafür werben, dass man sich Risikokarten anschaut oder dass auch mal in unserem Buch nachliest, wie das funktioniert mit diesen Risikokarten. Da kann ich mir nämlich anschauen, welcher Gefahr ich ausgesetzt bin. Und dann gibt es Institutionen oder auch Vereine, die auch Tipps geben, wie man sich anpassen kann. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie so ein Energieberater, ne, die jetzt rumgehen und ihnen sagen, wo sie Energie sparen können in ihrem Haus. Und so ähnlich könnte das für die Klimaanpassung auch funktionieren.
Gibt es solche Ansprechpartner denn jetzt schon?
Man kann sich nicht so einem Institut wenden, das Klimaanpassung heißt und wo man sich dann so einen Klimaanpassungscheck abholen kann. Das gibt es leider nicht. Das wäre aber irgendwie ein Traum, wenn es das geben würde. Es gibt es für bestimmte Bereiche. Also im Moment gibt es vor allen Dingen für Hochwasser und für Starkregen. Das ist der Hochwasserkompass, so heißt das. Das ist zum Beispiel eine Institution. Mit denen haben wir auch gesprochen und da kann man hingehen und man muss halt ähnlich wie bei einem Energieberater ein bisschen Geld bezahlen, also so eine Gebühr bezahlen und dafür kommen die dann auch zu einem nach Hause und sagen einem, okay, den und den Gefahren sind sie bei Hochwasser oder bei Starkregen ausgesetzt und das könnten sie tun an Investitionen, um ihr Haus zu schützen.
Das ist sicherlich nicht nur wichtig, um die eigene Gesundheit zu schützen, sondern wird schlussendlich wahrscheinlich auch ein Kriterium sein in Zukunft für den Kauf und Wiederverkauf von Immobilien?
Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz großes Thema und das ist auch eine Sache, die wir im Buch ansprechen, wo wir ganz viele Beispiele haben. Eigentlich ist es auch fahrlässig, dass heute Immobilien verkauft werden, ohne dass die Leute wissen, welchen Risiken diese Immobilien ausgesetzt sind, also welche Risiken an diesem Standort herrschen. Eigentlich müsste zu jedem Immobilienkauf eine Hochwasser-, Starkregenkarte, Hitzekarte dazugelegt werden, um damit die Leute wissen, die das Haus kaufen, welchen Risiken sie ausgesetzt sind. Aber das macht man eben oft teilweise auch nicht und zwar bewusst und das haben wir auch recherchiert, also von den Immobilienagenturen, weil natürlich sonst teilweise es einen Werteverfall gibt. Und da hat man natürlich kein Interesse dran, dass das Haus, wenn es direkt neben dem Fluss steht, also ich meine, man kann sich schon denken, aber viele Leute denken einfach nicht dran. Und dann würde das Haus aber viel weniger kosten, weil man ja investieren muss, um das Haus zu schützen hinterher.
In dem Zusammenhang ist ja Klimagerechtigkeit auch ein wichtiges Stichwort. Du hattest das ja vorhin schon mal erwähnt. Warum ist es so wichtig, jetzt nicht nur bei Klimaschutzmaßnahmen und bei der Energiewende, bei der Bezahlbarkeit der Energiewende, sondern auch bei Klimaanpassungsmaßnahmen?
Ja, erstmal global gesehen ist das natürlich ein Riesenthema, was jetzt auch auf der nächsten Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh eine Riesenrolle spielen wird. Und da laufen ja, sag ich mal, die Entwicklungsländer gerade so ein bisschen amok und teilweise auch zu Recht, dass sie sagen, okay, die Industrieländer haben den Klimawandel verursacht und jetzt sollen sie bitte auch für die Folgen aufkommen. Wir wollen uns schützen. So, ne? Und das sieht man ja auch, wenn da jetzt diese Riesenüberschwemmungen und Fluten in Pakistan waren beispielsweise oder tropische Stürme, dass ganz viele Leute, die halt sehr arm sind, einfach wirklich nackig vor diesen Extremwettern stehen. Die können sich einfach null schützen. Die haben auch überhaupt keine Möglichkeit, sich zu schützen. Und das ist einfach die große Ungerechtigkeit. Und meistens ist in Deutschland so, ist aber auch global so, die armen Leute tragen ja nachgewiesenerweise weniger zum Klimawandel bei als reiche Leute. Also der CO2-Fußabdruck von reicheren Menschen, das kann man innerhalb von Deutschland sehen, das Gefälle, aber auch natürlich global. Es ist immer das Gleiche. Ärmere Leute tragen weniger, also weil sie können weniger fliegen, haben weniger dicke Autos, ernähren sich anders, konsumieren weniger, also weil sie es einfach nicht können, etc. Und das ist halt diese schreiende Ungerechtigkeit, dass die, die Geld haben, sehr viel zum Klimawandel beitragen und gleichzeitig sich theoretisch auch total einbunkern können. Also Elon Musk wird nie ein Problem mit Extremwettern haben wahrscheinlich. Der wird irgendwie ausgeflogen und kann sich dann in irgendeinen Bunker setzen. Also ich übertreibe jetzt. Aber im Grunde wird es so werden. Und auch innerhalb von Deutschland wird dieses Gerechtigkeitsproblem, ich meine, jetzt ist es noch nicht da, weil ich denke, dieses Bewusstsein noch nicht komplett da ist, dass ein Schutz vor Klimafolgen, also vor Extremwetter dazu führen kann, dass Leben gerettet werden können. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist noch nicht komplett da. Zum Beispiel haben wir von ärmeren Kommunen, beispielsweise aus der Lausitz, also wirklich pumpige Mails zurückbekommen, so nach dem Motto, was soll das denn mit der Klimaanpassung, jetzt schon wieder irgendwas. Und die haben halt dann natürlich noch nicht mal einen Klimaschutzmanager oder so. Aber irgendwann werden die neidisch auf Hamburg blicken, die einen Millionenetat jetzt schon haben für Klimaanpassung, ihre Fassaden begrünen, also wo man da auch, wenn es 35 Grad sind, durch die Stadt gehen kann und Luftschneisen hat und es halt eben weniger Herzinfarkte auf den Intensivstationen etc. gibt, also wenn es zu heiß ist. Das heißt, man kann lebenswerte Städte schaffen mit Klimaanpassung. Das ist das Wichtige, was wir auch in dem Buch vermitteln wollten. Es geht nicht nur um Schutz, also natürlich auch um Schutz, aber auch um Erhöhung der Lebensqualität. Und diese Kommunen, die nicht das Geld haben, das jetzt zu tun, werden nicht die gleiche Lebensqualität haben wie Kommunen, die es tun können in Zukunft.
Susanne Götze, ganz herzlichen Dank dir für dieses tolle Gespräch. Das konnte natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt dessen sein, was du gemeinsam mit Annika Jüris aufgeschrieben hast, nämlich in dem Buch Klima außer Kontrolle, Fluten, Stürme, Hitze, wie sich Deutschland schützen muss im Piper Verlag. Ich kann eigentlich nur alle aufmuntern, dieses Buch tatsächlich zu kaufen und weil Weihnachten ja nicht mehr lange hin ist, auch vielleicht noch 2 oder 3 Exemplare zu kaufen und es auch weiter zu verschenken. Herzlichen Dank dir und auf bald.
Ja, danke euch. Tschüss.
Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.